Hallo und herzlich willkommen bei den Pin-Up Dogs. Ich bin Torben.
Hier ist Jan.
Ich bin Paula.
Ich bin Dominik.
Hier ist Ines.
Und ich bin Henning.
Wir sind die Pin-Up Dogs. Wir reden jeden Monat über perioperative Intensiv- und Notfallmedizin. Heute in großer Runde, wirklich so viele aus dem Team haben wir selten bei einer Aufnahme dabei, das freut mich sehr, ich habe richtig Lust. Wenn euch gefällt, was ihr hier hört, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bewertet auf den gängigen Podcast-Plattformen, das erhöht unsere Sichtbarkeit und dann kommen vielleicht auch andere in den Genuss, unseren Podcast zu hören. Wenn euch besonders gut gefällt, was ihr hört, dann werft uns doch, was immer ihr für richtig haltet, in den Hut. Das tut ihr über unsere Homepage www.pin-up-docs.de. Dort gibt es einen Fördern-Button, da klickt ihr drauf und könnt dann über einen PayPal-Link alles, was ihr für richtig haltet, uns in den Hut werfen. Wenn ihr CME-Punkte für diese Folge haben wollt, die Ärztekammer Niedersachsen hat uns nämlich wieder 3 zur Verfügung gestellt, dann müsst ihr euch die 4 Codewörter, die in diesem Podcast versteckt sind, merken und die dann in der richtigen Reihenfolge auf unserer Homepage unter CME-Bescheinigung eingeben und dazu euren Namen und eure einheitliche Fortbildungsnummer. Und dann bekommt ihr die Fortbildungspunkte. Wenn ihr Fachpersonal seid, dann könnt ihr über dem gleichen Weg eine Teilnahmebescheinigung bekommen, die ihr dann bei eurem Arbeitgeber oder wofür immer ihr sie braucht, einreichen könnt. Wenn ihr das Ganze in Anspruch nehmt, die CME-Punkte oder die Fortbildungsbescheinigung, freuen wir uns sehr, wenn ihr uns was in den Hut werft, weil wir dann damit auch die laufenden Kosten unseres Projektes decken können. Auch letzten Monat haben Leute gespendet und ich möchte stellvertretend einige nennen. Maximilian schreibt, vielen Dank für euren Einsatz, euer Engagement. Ich hoffe, das Projekt geht noch eine ganze Weile weit. Jan Hendrik schreibt, danke für die unzähligen guten, lehrreichen und nachdenklichen Stunden während der Autofahrten. Henrik schreibt, tolles Hauptthema, viele Grüße vom Flughafen Frankfurt am Main. Veronika schreibt, danke, ich würde gerne mehr geben, weil ihr unbezahlbar seid. Aber ich bin gerade leider super knapp. Macht euch gar keine Gedanken. Jeder gibt, was er geben kann. Das ist das Prinzip, nach dem wir arbeiten. Carlo schreibt, vielen, vielen Dank für euren tollen Podcast nochmal an dieser Stelle. Ich trage in jedem NEF-Dienst mit Freude eure, jetzt muss ich hier klicken, Mist. Und jetzt lädt es natürlich nicht. Eure kleinen Aufnäher könnte sein. Michaela schreibt, Einschlafbegleitung für die Kinder, keine Einschlafhilfe für mich. Ina schreibt, sehr, sehr gute Folge, hat richtig Spaß gemacht, danke dafür. Und als letztes für heute, Tobias, nachts 3:47 Uhr, irgendwo zwischen Gotthard und Mailand, Pin-Up-Dogs auf den Ohren. Ich frage mich, ob die, auch da kann ich jetzt nicht weiterlesen, ach, das ist nicht gut gemacht hier. Wie auch immer. Gut, vielen Dank für die Spenden und dass ihr es uns möglich macht, das hier einfach weiterzumachen. Vielen Dank an Henning und Paula für die unzählige Zeit, die sie in das Schneiden der Folgen zurzeit stecken. Das ist echt Gold wert und ganz, ganz wichtig für uns. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Glaube nicht, ne?
Nee. Dann Kommentare? Haben wir Kommentare?
Wir haben Kommentare. Max schreibt, hey, da ihr in der letzten Folge noch herzlich darüber gelacht habt, da man ja den gefühlt meisten Patienten im Notfall auch nicht annähernd die Körperlänge, geschweige denn das Körpergewicht bekommt, nutze ich tatsächlich auf Intensivstation ein handelsübliches Maßband, um die aktuelle Länge bettseitig zu erfassen. Lässt sich auch ohne Materialschäden desinfizieren. Brauche schließlich zum Berechnen von Ernährung, Remi und Co. zumindest eine Ahnung vom idealen Körpergewicht und dann für Propofol und therapeutische niedermolekulare Heparine einen Ansatz zum Schätzen. Bettlägerige Beatmete können wir bei uns nämlich auch nicht im Bett wiegen. Finde ich einen super Tipp. Denke ich mal drüber nach, einfach ein Maßband mir in die Kitteltasche beziehungsweise auf der Intensivstation zu deponieren. Finde ich
auch sehr cool.
Voll easy, nur dass da noch keiner draufgekommen ist. Ja.
Ja, Max ist ja draufgekommen, aber
ja. Voll, in England haben sie immer die, man kann ja anhand der Ulnarlänge auch das Körpergewicht extrapolieren. Das heißt, man muss da nicht den ganzen Menschen messen, ist natürlich noch ein bisschen einfacher, weil du brauchst nicht so ein langes Maßband und so. Da haben die das standardmäßig so gemacht. Das fand ich eigentlich auch ganz geschickt.
Mhm.
Ich habe zum Thema perioperative Intensivmedizin mal vorgeschlagen, dass wir doch in der Prämed, weil die Prämed sehen die alle, die Leute einfach mal wiegen und messen, ist ein Kampf gegen Windmühlen, schaffst du nicht. Es ist zu viel verlangt, einmal auf die Waage und einmal messen.
Wäre eigentlich auch sehr elegant.
Das ist total schade, weil dann hättest naja, vor allen Dingen gibt es ja auch Leute, wo du jetzt irgendwie sagst, die HLM nach Gewicht und Größe wäre ganz nett, aber nee, wir nehmen Geschätzte. Das, was die PatientInnen sagen. Deswegen Maßband, coole Idee, finde ich
ehrlich?
Super.
Ja.
Gut, dann Sven hat noch einen Kommentar. Also Sven schreibt, wir haben letzte Folge drüber diskutiert, Pflichtfelder auf den Dokumentationspads im NEF, ob das sinnvoll ist. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass das ganz sinnvoll ist, da es einen ja doch mehr oder weniger dazu zwingt, auch eine vollständige Erheben von Vitalparametern zu machen. Und das nicht. Er sieht das ein bisschen anders. Er sagt, er versteht die Argumente, sieht es aber kritisch, aus seiner Sicht Scheuklappen aufzusetzen und immer den gleichen Katalog abzuarbeiten. Um möglichst viele Werte sind der Schlüssel, nicht der Schlüssel dazu, weil auch übliche Standardwerte keinen diagnostischen Mehrwert bieten, weil zum Beispiel manche Patienten einfach andere Werte haben und das Zufallsbefunde dann in falsche Denkweisen und in Entscheidungsprozesse einfließen. Wenn zum Beispiel klar ist, dass der Patient was gebrochen hat, dann muss ich manche andere Sachen nicht messen oder fraglichen Diabetes diagnostizieren aus einer Blutzuckermessung, die keine Konsequenz hat. Er plädiert deswegen für sinnvolle Diagnostik und Werte oder Untersuchung im Kontext Erkrankung zu machen. Ich kann dem Gedanken folgen, dass wir natürlich sinnvolle Diagnostik machen müssen. Ich denke aber trotzdem, dass es den Patienten nutzt, wenn man gerade die nicht-invasiven Werte einmal erfasst. Und ich glaube, das hat auch nichts mit Scheuklappen zu tun. Ich glaube, das hat eher was damit zu tun, möglichst viele Differentialdiagnosen auch vielleicht rauszukegeln. Und der Patient hat... Ich will, Sven, verstehe es nicht falsch, ich will das nicht, ich will nur das offen diskutieren. Und ein Patient hat selten so einen guten Personalschlüssel wie im Rettungsdienst. Also wenn das NEF da ist, 4 Leute für einen Patienten, das wird er in der Klinik wahrscheinlich außerhalb eines OPs nicht mehr erleben oder außerhalb eines Schockraums. Da gehört es dann, finde ich, auch dazu, ein möglichst vollständiges Bild zu zeichnen. Solange natürlich kein Schaden am Patienten dadurch verursacht wird. Also jetzt, das ist bei präklinischer Diagnostik selten, aber ich sag mal, eine Nadel legen, nur um BZ zu bestimmen, ist sicherlich Quatsch. Ja.
Also ich bin grundsätzlich total bei ihm und würde sagen, wenn ich zu einer Radiusfraktur komme, stecke ich dem keinen Finger in den Po, der kriegt keine DRU. Das nicht.
Aber das ist ja auch irgendwie invasiv, ne? Also zumindest
ja.
Also es ist ziemlich invasiv.
Ja.
Okay, aber ich finde sowas wie einen Blutdruck, eine Herzfrequenz oder wenn ich einen Zugang lege, ein BZ aus der Nadel zu machen, finde ich, das ist nicht zu viel verlangt und hilft auch manchmal, einen Fixierungsfehler zu vermeiden. Klar ist nach dem Trauma der Blutzucker hoch, aber ich finde, das sollten wir wissen und diesen Wert ja auch interpretieren können. Und deswegen so eine gewisse Baseline, die finde ich, sollte schon als Pflicht hinterlegt sein, aber trotzdem befreit einen das ja nicht, mit Augenmaß zu überlegen, tu das jetzt Not oder nicht.
Ich finde halt da die Lösung, die Dana letztes Mal gesagt hatte, wie das bei Ihnen gelöst ist, ganz elegant, dass man halt auch anklicken kann, Wert wurde nicht erhoben, weil dann hast du halt immerhin darüber nachgedacht, will ich den Wert machen oder will ich ihn nicht machen, und wenn ich das als nicht notwendig erachte, weil der Patient, keine Ahnung, sich doll in den Finger geschnitten hat, das blutet, dann weiß ich nicht, ob ich da ein 12-Kanal-EKG brauche, aber dann kannst du halt sagen, okay, jo, habe ich nicht gemacht, weil ich habe mich aktiv dagegen entschieden, aber dann weiß ich wenigstens, ich habe es nicht vergessen, sondern habe mir einmal Gedanken gemacht.
Ja.
Weil, was ich noch sagen wollte, ist, der Blutzucker oder diese Blutzuckermessung, das Trauma kann ja auch hypoglykämbedingt sein und die Anschließ- oder die Vigilanzminderung ist hypoglykäm und nicht traumaassoziiert. Und deshalb ist manchmal eine standardisierte Erhebung von vielen Werten differenzialdiagnostisch sicherlich sinnvoll. Und dass man dadurch, dass dieser Wert einfach routinemäßig erhoben wird und da ist, kommt man auf eine Differentialdiagnose, an die man sonst nicht gedacht hätte.
Ja.
Ja, sehe ich auch.
Also,
so.
Also das Einzige, was Sven unten noch schreibt, ist, dass er auch dann genervt ist von Doku-Pflichtfeldern. Das wiederum kann ich verstehen.
Ja.
Ich hasse es, wenn ich einen Einsatz abschließen will und dann ein meistens ja auch recht undifferenziertes, da fehlt noch irgendwas, kommt. Da, also sagt er ja nicht, springt ja nicht dahin, wo es ist, und sagt dir, hier, trag noch was ein.
Oh, bei uns schon. Bei uns leuchten die Felder, die fehlen, rot auf. Und die du ausfüllen kannst, aber nicht gemacht hast, gelb.
Nee, bei uns sagt er nur Fehler im Bereich so und so oder fehlende Dokumentation im Bereich so und so. Und dann musst du da wieder hinklicken und gucken, was da fehlt, weil er dir ja auch nicht genau sagt, hier BZ fehlt oder so. Ja, ich habe ja bei uns das PDMS-System für die Intensivstation federführend mit konfiguriert. Da habe ich mich auch gegen ganz viele Pflichtfelder entschieden, sondern habe gesagt, das bleibt in der Freiheit des Einzelnen, weil ich halt nicht wollte, dass es eine Hürde wird, das zu nutzen, sozusagen. Ja.
Wir haben uns genau andersrum entschieden. Wir haben Kaffdruck und Wärmemanagement als Pflichtfeld gelegt, sodass jeder Patient eine Temperatur gemessen haben muss und geklickt werden muss, dass die Wärme angeschaltet worden ist nach Temperatur, und dass jeder Kaff sowohl bei der Lama als auch bei der Intubation entsprechend gemessen werden muss und angepasst werden muss.
Im OP?
Im OP, genau. Nicht auf der Intensivstation, im OP.
Im OP gehe ich das mit. Ich habe jetzt über die Intensivstation geredet.
Ja, genau.
Wo es einfach ja eine Vielzahl an Sachen,
Möglichkeiten gibt.
Ja.
Wir haben zu unserem Beitrag mit Doreen aus der Mai-Folge noch einen sehr coolen Podcast-Tipp bekommen. Und zwar gibt es, schreibt Falk, einen Podcast, der Denkfabrik Medizin heißt und sich mit Denkfehlern und Bias beschäftigt. Also genau mit dem Thema, mit dem wir uns da auch auseinandergesetzt haben. Und ich habe da gestern mal kurz reingehört und möchte da einfach kurz sagen, wenn ihr Lust habt, euch weiter mit diesem Thema zu beschäftigen, dann genau gibt es da auf jeden Fall noch deutlich mehr Folgen, die sich explizit mit diesen Themen auseinandersetzen.
Ja, genau. Dann haben wir noch ein paar mehr Kommentare. Also es ist tatsächlich viel diesen Monat, aber es ist schön. Also es freut mich wirklich, dass ihr mit uns diskutiert. Erstmal haben wir noch ein Kochrezept, was für eine Spinalanästhesie, da habe ich ja vorletzte Folge im April nachgefragt. Und es waren ja viele sehr, sehr ähnlich. Hier habe ich nochmal eins. Ich glaube, Jan kennt das. Ich habe das von Jan schon mal gehört. Was aber anders ist als die anderen. Das ist von Andrei. Und Andrei nimmt 10 Milligramm Bupivacain, 10 Mysufenta und das Ganze dann nochmal mit 6 Milliliter Nazel 09%. Das macht er, weil er sagt, okay, durch das hohe Volumen und die niedrige Konzentration macht das eine höhere sensorische Blockade und weniger motorische Blockade. High Volume, Low Concentration. Ist das von dir, Jan? Habe ich das von dir schon mal gehört?
Nein, das hast du von mir schon mal gehört. Das in Hamburg nutzen das sehr, sehr viele Kliniken. Das Marienkrankenhaus, das UKE, mein Haus. Das Modell heißt Würzburger Modell oder die Mischung heißt Würzburger Modell. Und es ist so, dass es dazu genau eine Arbeit gibt, eine Doktorarbeit, die man online finden kann. Und da haben sie von dieser Mischung 6, 7, 8 und 9 Milliliter gespritzt und haben geguckt, wie die Hämodynamik ist und wie die Versagerrate ist. Und bei den niedrigen Volumen von 7 Milliliter ist die beste Kombination aus kleiner Versagerrate und wenig hämodynamischem Nebenwirkung. Aber man muss ganz klar sagen, und ich habe das auch schon mal im geburtshilflichen Arbeitskreis mitdiskutiert oder in Bremen im Rahmen einer geburtshilflichen Sitzung mit dem geburtshilflichen Arbeitskreis zusammen angesprochen. Und da kam ganz klar die Aussage, das ist eine Unterdosierung des Bupivacains. Und das muss man sagen, die ED95 von Bupivacain ist irgendwie 10, irgendwas Milligramm, sodass man, und die Leitlinienempfehlung oder die S3-Leitlinie geburtshilfliche Anästhesie sagt auch, dass man nach Möglichkeit mindestens 10 Milligramm spritzen soll, weil sonst die Versagerrate eben ansteigt. Und deshalb, dieses Modell ist möglich. Ich sehe das in meiner Klinik. Ich sehe es, dass es täglich, dass es funktioniert. Aber es ist eben nicht leitliniengerecht und nicht mit guten wissenschaftlichen Daten. Also eine Arbeit mit wenig Patienten und eben der Großteil der Patienten war in dieser Arbeit, waren halt auch in der 8 und 9 Milliliter Gruppe und nicht in der 7 Milliliter Gruppe. Also ich mache es auch selber. Ich bin aber dazu übergegangen, eher immer mich Richtung 8, 9 Milliliter zu bewegen, es sei denn, die Frauen sind ganz klein. Aber die haben halt, also die können die Füße noch bewegen am Ende der OP aber die Pezzodiarisch-Reaktion und die Blutdruckabfälle, die treten trotzdem auf. Da muss man sich nicht glauben, dass man das verhindern kann dadurch.
Okay. Spannend.
Ja.
Ja. Dann habe ich den letzten Kommentar, der aber auch gleich zu einer neuen Umfrage, weil ich finde die Idee von Martin spannend. Martin schreibt nämlich, er würde gerne mal wissen, wie wir auf Intensivstationen beatmen. Also er nutzt zum Beispiel volumenkontrollierten Modus allerdings mit dezelerierendem Flow und Autoflow, also im Endeffekt ein dynamisches Beat Level. Wie wird denn auf euren Intensivstationen beatmet?
Am besten gar nicht.
Hitzig diskutiertes Thema, würde ich sagen.
That's the spirit, Jan.
Ja, das ist so. Genau, nein, also ich muss sagen, ich komme aus einem Haus, wo druckkontrolliert beatmet wurde und habe das auch so gelernt ursprünglich und arbeite jetzt gerade auf einer Intensivstation, wo ganz klar volumenkontrolliert favorisiert wird, einfach aufgrund dessen, dass man halt solche Sachen wie die Compliance, wie Autopiep und ähnliches anhand der Flusskurven auf den ersten Blick sehen kann. Und genau, das ist so ein bisschen die Argumentationslinie meiner Chefetage. Und je mehr ich mich jetzt damit auch nochmal auseinandergesetzt habe, auch hinsichtlich der Facharztprüfung und so, muss ich sagen, macht das schon irgendwie für mich Sinn. Trotzdem war es eine riesige Umstellung, muss ich sagen, weil ich einfach halt mit druckkontrollierter Beatmung groß geworden bin.
Ja. Also bei mir im Haus wird auch druckkontrolliert beatmet, BiPAP, B-Level, wie auch immer man es bezeichnet. Ich sehe auch den Vorteil von volumenkontrollierter Beatmung. Bei uns ist, ich weiß nicht, ob es eine Besonderheit ist, aber bei uns macht ein Großteil der Pflegekräfte einen Teil der Beatmung selbst mit, sehr selbstständig. Und wir fördern das auch, weil wir glauben, dass die Pflegekräfte einfach viel näher dran sind und es dadurch zu engmaschigeren Anpassungen der Beatmung kommt. Aber das führt natürlich da auch dazu, dass man schwierig sehr differenzierte Beatmung von Patient zu Patient unterscheiden kann, weil du natürlich ein großes Pflegeteam hast. Und wenn du dann bei dem einen Patienten den Beatmungsmodus nimmst und bei dem anderen den, dann ist das natürlich schwierig, dass die Pflegekräfte Expertise da drin entwickeln. Und deswegen nutzen wir relativ einheitlich BiPAP. Ich persönlich schalte großzügig auf volumenkontrolliert um in Stresssituationen, wenn ich einfach will, dass das Volumen sicher reingeht, in Situationen, wo ich mich nicht drum kümmern kann, wie bei einer Versorgung von einem Kritischen, wo ich dann ZVK lege oder irgendeine andere manuelle Tätigkeit habe und einfach wenig Blick für das Beatmungsgerät. Genau.
Ich habe mal auf APRV umgestellt, das hat genau eine Schicht gehalten.
Genau, also bei uns aber ist das tatsächlich.
Entschuldigung, Dominik, eine Sache noch, wo ich viel mehr Wert drauf lege, wenn ich meine Intensivrunde mache, ist, ich gucke auf jedem Beatmungsgerät, was sind 6 Milliliter pro Kilogramm Körpernormalgewicht. Und in 80% der Fälle stelle ich die Beatmung um, weil das Tidalvolumen zu hoch ist. Also in 80% ist es zu hoch, in 20% oder vielleicht ist es auch ein Drittel. Ein Drittel ist richtig, ein Drittel ist zu hoch, ein Drittel ist zu niedrig, weil die Patienten zu wach sind und gegenpressen und eventuell spontane Atmungsversuche brauchen. Aber das ist, finde ich, noch, also nicht der Modus ist das Entscheidende, glaube ich, weil viele der volumenkontrollierten Modi sind aktuell mit dezelerierendem Flow. APRV können die Beatmungsspezialisten. Aber wichtig ist, glaube ich, dass wir uns gewissenhaft sind, alle, die an dem Beatmungsgerät arbeiten, dass sie in jeder Schicht mindestens einmal besser mehrfach kontrollieren, wie ist das Zielvolumen für diesen Patienten und das am besten auch irgendwo auf einer Kurve fixieren. In meiner alten Intensivstation haben für die Körpergrößen entsprechende Tidalvolumina auf jedem Beatmungsgerät geklebt. Das war so eine einfache Maßnahme, aber das hat dazu geführt, dass das dass halt eher diese 6 Milliliter pro Kilogramm eingehalten wurden, als das.
Finde ich eine super geile Idee. Ans Beatmungsgerät ranzukleben. Genau.
Du kannst, wenn du ein gutes Trägergerät hast, kannst du dir das anzeigen lassen. Dann gibst du das die Körpergröße ein und dann lässt du dir nicht das Tidalvolumen anzeigen, sondern du lässt dir anzeigen, wie viel Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht idealisierten Körpergewicht das reingeht. Ja, das ist nämlich genau. Bei uns auf der perioperativen Station die Standardanzeige. Da muss ich tatsächlich durchscrollen, um das Tidalvolumen zu sehen. Der zeigt mir aber halt an 6, 7, 8, 3, however. Bei uns ist auf der perioperativen Intensivstation Beatmung tatsächlich die heilige Kuh. Das ist richtig hoch aufgehangen, weil unser Lehrstuhlinhaber Intensivmedizin, der kommt aus Bonn, der hat da von irgendeinem Beatmungspapst gelernt. Bei uns ist Volumen kontrolliert, ich will nicht sagen unter Todesstrafe verboten, aber wirklich so extrem dynamischen Situationen vorbehalten. Ich persönlich mach's, wenn ich mit so ECMO- oder Impeller-Patienten ins CT fahre und einfach keine Valenzen für Beatmung habe, dann mache ich das. Oder halt in der Reanimation, wenn ich da nicht dran denken kann. Ansonsten machen wir BPAP und APRV. Ich habe tatsächlich schon relativ viel Erfahrung mit APRV gemacht, weil wir aber auch relativ viele ECMOs und ARDS-PatientInnen bei uns haben. Ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist tatsächlich faszinierend. Ich kann mir nicht erklären, warum, oder es kann sich niemand so richtig erklären bei uns, aber manchmal BPAP geht nicht mehr. Du stellst auf APRV um und auf einmal geht's wieder. Genau, also wie gesagt, volumenkontrollierter ist quasi, führt Nischendasein bei uns. Und jetzt bin ich ja gerade auf der Neurointensiv. Ach so, und dann haben wir auf der perioperativen Intensivstation tatsächlich als Startpiep von 10, weil wir halt relativ viele laparotomierte und thorakotomierte Patientinnen haben. Und jetzt auf der Neurointensiv ist das, so ein bisschen das Stiefkind. Und da würde ich Jans Beobachtung teilen, dass die entweder aufgeblasen werden wie Luftballons oder irgendwie nicht so richtig gut ventiliert werden. Da haben wir auch eine deutlich ältere Generation an Beatmungsgeräten, sodass eben diese 6 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht nicht angezeigt werden. Aber auch da beatmen die vorrangig druckkontrolliert. Ich habe es noch nicht probiert, volumenkontrolliert zu beatmen. Das könnte ich mir für morgen mal vornehmen, mal sehen, was passiert.
Ja, aber dann bitte an alle Hörerinnen und Hörer, teilt uns doch auch mal mit, eine nicht repräsentative Umfrage, wie bei euch so beatmet wird und wie das bei euch auf Intensivstationen so gemacht wird. Ich nehme mit, ich finde das mit Träger gut, ist natürlich auch viel hygienischer. Ich finde tatsächlich den Aufkleber noch viel cooler, weil ich glaube, dass es in der Praxis noch viel geiler umzusetzen ist, einfach einen Aufkleber drauf zu machen, wie viel da rein muss. Aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich denke, wenn man dann noch das Gewicht schon in die Perfusoren eingeben muss und dann auch noch in das Gerät, Beatmungsgerät, es wird einfach irgendwann viel, solange wir keine zentrale Verteilung aus dem PDMS haben. Wenn es so wäre, dass diese ganzen Geräte sich aus dem PDMS einfach das Gewicht ziehen würden, dann super.
Aber dafür müssen die ja miteinander reden und diese Schnittstelle kostet 30.000 Euro.
Keine Frage.
Was ich bei Träger halt sexy finde, du musst kein Gewicht eingeben, sondern du gibst eine Körpergröße ein und Okay. Der berechnet dir dann automatisch das Idealisierte, aber wahrscheinlich ist es halt der Mercedes mit Software-Variante XYZ für nochmal ein 10.000er extra, also deswegen dieser Aufkleber ist extrem sexy.
Ja, absolut. Und wahrscheinlich ist das auch, aber ich meinte, es war jetzt nicht aufs Gewicht bezogen, da habe ich mich falsch ausgedrückt. Es geht mir darum, man muss wieder ein zusätzliches Gerät mit Werten füttern. Und ich finde, das nimmt einfach Überhand. Also, das ist natürlich wichtig, aber dadurch, dass es nicht zentral verteilt wird, ist es einfach mittlerweile auch ein erheblicher Aufwand, das überall einzugeben. Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Ja. Okay. Dann war ich aber gerade dabei, also schreibt uns eure Beatmungsmodi und vielleicht auch Vor- oder Nachteile, die ihr dabei seht. Ich bin gespannt. Wir hatten ein Gewinnspiel im letzten Monat mit Marc Weinert und da gibt es 3 Gewinner. Ich werde die auch noch separat anschreiben, da bin ich noch nicht zugekommen, aber ich möchte die Namen schon mal verkünden. Der erste Gewinner ist Daniel. Und Daniel hat es geschafft, der Podcast wurde um 12.45 Uhr veröffentlicht und er hat um 14 Uhr die richtige Antwort geschickt. Das finde ich finde ich zeitlich schon beeindruckend. Dann Anna ist die zweite Gewinnerin und Rika die dritte Gewinnerin. Ihr drei kriegt das neue Buch von Marc von mir zugeschickt, zusammen mit noch ein paar Goodies von uns. Und was war die Frage und was ist die Auflösung? Die Frage war, was ist ein TERF? Möchte es einer von euch beantworten oder soll ich es beantworten?
Ich habe gegoogelt. Also ich hatte es mir gedacht.
Du wusstest, was ein TERF ist?
Dass es irgendwie... Nein, ich wusste, dass ein TERF ist das Abschieben eines Patienten. Ich hätte aber nicht gedacht, dass es... Ich glaube, ihr habt schon diskutiert, dass es aus House of God ist, oder?
Ja, genau.
In der Regel Nummer eins, immer an Verlegung denken.
Ja, also ein genau, TERF ist... Das Verlegen eines unliebsamen, unangenehmen Patienten in eine andere Fachrichtung oder noch besser in eine andere Klinik, weil es unwahrscheinlicher ist, dass er zurückkommt, also ein sogenannter Rückturf.
Also so weit weg wie möglich.
Genau. Kann aber auch, oder jetzt im Klinikslang bedeutet es tatsächlich manchmal ja auch einfach nur eine unliebsame Aufgabe vielleicht auch an einen Kollegen abwälzen. Das würde man ja auch als Abturfen bezeichnen. Genau. Das Ganze kommt aus House of God, das Buch. Jeder, der in der Medizin tätig ist, sollte das Buch auf jeden Fall einmal gelesen haben, ist meine feste Überzeugung. Es steckt so viel Wahrheit drin,
in
das
jedem
ist unglaublich. Ja.
In jedem Ausbildungsstand, als Anfänger, als Oberarzt, immer nochmal.
Gut, dann kommen wir zu Vermischtes, oder? Ich habe bei Vermischtes eine Kleinigkeit, einfach nur, wir haben ja dauernd irgendwelche Lieferengpässe, aber jetzt gibt es mal wieder einen, nämlich von Emblaveo. Und Emblaveo konnte ich auch erstmal nichts anfangen, weil wir mit Wirkstoffen arbeiten, aber Emblaveo ist Acetronam und Avibactam, also ein Reserveantibiotikum. Und das wird bis voraussichtlich September in Deutschland nicht mehr lieferbar sein. Nicht, weil es irgendwelche Qualitätsengpässe gibt. Wir wissen nicht warum, aber die Engpassmeldung ist gekommen. Und ja, das ist, woran auch immer es liegt. Ich finde krass, wie häufig mittlerweile irgendwelche Engpässe von irgendwelchen Medikamenten. Neulich war es Akrinor, was nicht mehr lieferbar war. Oder zumindest nur noch eingeschränkt verfügbar war.
Mein Lieblingsengpass dieses Jahr war NaCl 0,9%.
Okay. Davon habe ich.
Wir hatten aber nur in 100 Milliliter.
Genau, die 100 Milliliter Flaschen waren relativ lange nicht lieferbar. Und jetzt aktuell haben wir auch einen sehr schönen Lieferengpass, unsere fertigen Punktionssets. Ich wollte heute einen Schelden legen und ich hatte kein Punktionsset. Ich musste mir alles einzeln zusammensuchen, jede Kompresse, jeden Tupfer, keine Punktionssets lieferbar bis nächste Woche.
Da das meine tägliche Realität auf der Intensivstation ist, da haben wir nämlich keine Punktionssets, wir haben die nur im OP, ist mein Mitleid gering, weil ich mir immer alles einzeln zurechtsuchen muss.
Um Gottes Willen, das geht, oh Gott, nee.
Alter Torben, wollt ihr das nicht mal ändern? Mir das ist ja furchtbar.
Ach, so schlimm ist das gar nicht. Wirklich
stimmt
nicht.
Billiger.
Das weiß ich gar nicht, ob das billiger ist.
Das ist schön, wie du dich an den Koma gewöhnt hast.
Ja, das stimmt. Aber es ist, dadurch kenne ich mich aber ganz gut bei uns im Lager aus. Also eigentlich weiß ich fast alles, wo was liegt.
Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht?
Aber wie hast du deine Nudeln gekocht? Im Frühjahr. Als es keinen Apfel gab.
Mit den großen 500er Flaschen.
Mit 100 Milliliter komme ich bei meinen Nudeln nicht weit. Also, ja. Ich weiß nicht,
und
wie viel Gramm Nudeln
du... Freut das, wollte ich noch sagen. Zu dem anderen. 4 MRGN freut das.
Ja, gut. Jan, du hattest auch noch was Vermischtes, oder?
Genau, ich hatte noch eine kleine Vermischte. Die liebe Anne Rüggeberg aus Berlin. Jetzt fällt mir das Krankenhaus gerade wieder nicht ein, aber sie hat schon mal bei uns im Podcast das Projekt Trinken bis Abruf oder Sip to Send vorgestellt. Und sie hat ja im Rahmen des ESA-Leitlinienentwicklung ein Konsensus-Statement veröffentlicht am Anfang des Jahres. Und jetzt ist es so, dass sie im Rahmen dieser internationalen Arbeitsgruppe für Deutschland eine Erhebung macht und dafür eine Google-Karte erstellt hat, in der alle Kliniken eingetragen sind, in denen ein liberales Flüssigkeitsregime, also Trinken bis Abruf oder Septal-Sen praktiziert wird. Und es wäre schön, wenn ihr in eurer Klinik dieses liberale Flüssigkeitsregime praktiziert, dass ihr die auf diese Webseite einmal geht, auf diese Google-Webseite, den Link packen wir euch in die Shownotes und einmal schaut, ob eure Klinik da schon eingetragen ist. Es sind schon relativ viele, so ungefähr 126 von den knapp über 1000 Kliniken, die in Deutschland eine operative Abteilung haben. Das Ziel ist es eben, da eine Statuserhebung zu machen, in wie vielen Kliniken das schon aktiv ist.
Den Link packst du in die Shownotes?
Den packe ich in die Shownotes, genau. Das sehr gut. Würde nichts bringen, den jetzt vorzulegen. Oder wer Kliniken kommen, Emil von Bethmann heißt es, glaube ich, in Berlin.
Behring.
Klinikum Berlin. Behring, danke. Emil von Behring, Helix Klinikum Berlin und Anne Rückeberg dort auf der Webseite aufsucht, der kann ihr auch eine E-Mail schreiben.
Gut, super, vielen Dank.